Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen möchtest und dass wir hier gemeinsam als Brüder und Schwestern zusammenkommen können in deinem Namen. Und ich bete, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast und dass du sprichst. Amen. Was macht Christen aus? Das ist die Frage, Arthur hat es angekündigt, die ich mir heute mit euch anschauen möchte. Ich war dieses Jahr im Urlaub und da hatten wir als Familie eine Begegnung mit einer anderen Familie, die wir dort kennengelernt haben. Und wir haben uns so unterhalten und irgendwann kam in diesem Gespräch die Aussage: Ich glaube an Gott, aber nicht an die Kirche. Und das fand ich spannend. Und dann sind wir weiter ins Gespräch gekommen und irgendwann habe ich herausgefunden, woher diese Aussage kommt. Ihre Erfahrung war nämlich, dass sie in verschiedensten Gemeinden gegangen sind und sie sagten, überall wurde irgendwie was anderes gepredigt. Und das, was alle gemeinsam hatten, war, sie wollten alle Geld von denen haben. Aber überall wurde was anderes gepredigt. Und das Interessante dabei fand ich, dass es alles Freikirchen in der gleichen Stadt waren, die sie besucht haben. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ja, ist das eine Ausnahme oder nicht? Ich weiß es nicht. Der bekannte Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, Friedrich Nietzsche, der sehr, sehr stark Religion und auch das Christentum kritisiert hat, hat mal gesagt, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssen mir seine Jünger aussehen. Und das spiegelt sich auch in Umfragen ganz oft wieder, diese Einstellung. Wenn man nämlich in Deutschland mal so eine Umfrage macht, was Menschen mit Gemeinden oder mit Kirchen verbinden, dann kommt oft Regeln und Verbote, Machtmissbrauch, Missbrauchsskandale grundsätzlich. Und dass die Kirche doch irgendwie eine Institution ist, die gar nicht mehr so viel Positives zu bieten hat. Und ich glaube, das kann man auf die unterschiedlichsten Kirchen auch beziehen. Und natürlich ist das nur eine Seite der Medaille und keine ausgewogene Darstellung. Aber es ist irgendwie auch ein Hinweis, der uns mal zum Anlass werden könnte, uns diese Frage zu stellen. Was macht uns Christen eigentlich aus? Wie kann man uns erkennen? Und was unterscheidet uns vielleicht von anderen Menschen, die von sich nicht behaupten würden, dass sie Christus nachfolgen? Und diese Fragen möchte ich heute mit euch im Predigttext rausarbeiten. Und der Predigttext schließt genau an die Verse an, die Valerie eben schon gelesen hat. Und ich lese jetzt Galater 5, Verse 13 bis 24. Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe, denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird, nämlich folgendes: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer von euch von den anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch vom Geist Gottes leiten lasst, untersteht ihr nicht mehr dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt: Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe: Wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes haben. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Ich erkenne in diesem Text drei Kernthemen, die wir uns heute anschauen wollen und die zu einer Antwort auf die Frage, was uns Christen ausmacht, hinführt. Es ist einmal unsere Identität, also der Kern, was uns ausmacht. Dann ist es unser Antrieb, das, was uns bestimmt, und die Auswirkungen, das, was unser Leben hervorbringt. Paulus, der schreibt diesen Brief an die Gemeinden in Galatien. Und was hier direkt zu Anfang auffällig ist, wen er anspricht. Er spricht nämlich nicht die Gemeindeleitung oder die Ältesten der Gemeinden an, sondern direkt die ganze Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern. Und das spiegelt sich im ganzen Brief auch wieder, dass er die Christen als Gesamtheit anspricht. Und das, weil er sie als mündiges Gegenüber sieht, die dafür selbst verantwortlich sind, wie ihr Glaubensleben aussieht und sich auch auswirkt. Und das macht er in Kapitel 4 deutlich, wenn er sie anspricht, als mündige Kinder Gottes. Und dann kommt er auch direkt zur Sache. Und er sagt ihnen sofort, was ihre Identität als Kinder Gottes ist. Ihr seid zur Freiheit berufen. Jesus Christus hat euch freigekauft. Er hat unter dem Gesetz gestanden, hat unter diesem Gesetz gelebt und ist komplett erfüllt. Und durch seinen Tod und seine Auferweckung sind wir nun mit Gott wieder verbunden. Wir sind seine Erben, wir sind Kinder Gottes. Die Freiheit bestimmt das Verhältnis zu Gott. Da, wo es vorher Gesetze, Gebote und Opfer waren, die notwendig waren, um sich Gott anzunähern, sind wir nun frei. Es ist nichts mehr dazwischen. Und diese Identität gilt für jeden, der an Jesus Christus glaubt und ihm vertraut. Und Paulus beschreibt auch, worin diese Freiheit besteht. Sie besteht nämlich zum einen in der Freiheit von etwas und in der Freiheit zu etwas. Gläubige Jesus-Nachfolger sind befreit von ihrer menschlichen Natur, oder andere Übersetzungen schreiben vom Fleisch. Paulus meint damit, dass alle Menschen irgendwo begrenzt und bedürftig sind. Wir sind bedürftig nach wir haben eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach Sinn und je nach Persönlichkeit auch noch andere starke Bedürfnisse, die in uns sind. Und wozu wir neigen, ist, dass wir uns selber diese Bedürfnisse erfüllen wollen. Wir sind irgendwo Beziehungswesen und deshalb, ja, passiert es manchmal oder vielleicht auch öfter, dass wir sogar versuchen, auf Kosten anderer diese Bedürfnisse, die wir haben, zu erfüllen. Und ja, irgendwo wollen wir unabhängig sein. Wir wollen, und das macht uns leider oft auch rücksichtslos und egoistisch. Und ja, gerade diese rücksichtslose, egoistische Haltung, das ist das, was Paulus hier mit menschlicher Natur beschreibt oder auch mit dem Fleisch. Wenn Menschen aber ihr Vertrauen in Christus setzen und ihm nachfolgen, sind sie von dieser menschlichen Natur befreit zur Liebe hin. Weil Menschen nämlich ja dieser menschlichen Natur unterlegen sind, gab Gott seinem Volk das Gesetz, das er Mose offenbart hat. Und dieses Gesetz sollte aufzeigen, was der Wille Gottes ist für ein gelingendes Miteinander und einen gelingenden Gottesdienst, einen angebrachten Gottesdienst. Sie sollten zum Segen für die Völker drumherum werden. Und es sollte ihnen aufzeigen, wie ein Leben in der Liebe möglich ist. Und als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot im Gesetz, sagte er, liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Paulus bestätigt das hier und sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und damit ist das ganze Gesetz erfüllt. Das ist Sinn und Zweck des Gesetzes. Und das ist der Grund, warum Gott dieses Gesetz seinem Volk gegeben hat. Es gibt aber ein Problem mit dem Gesetz. Das Gesetz ist zwar gut, aber es hat nicht die Kraft zur Veränderung. Da der Mensch dieser selbstsüchtigen menschlichen Natur unterlegen ist, ist er nämlich gar nicht fähig, das Gesetz einzuhalten und so zu lieben, wie es angemessen wäre. Das hat nur einer geschafft. Jesus von Nazareth, Gottes Sohn. Er war Jude und unterstand voll und ganz dem Gesetz. Und er hat es ganz erfüllt, vollkommen, indem er radikal und kompromisslos geliebt hat. Und dadurch hat er alle, die an ihn glauben, zur Freiheit berufen. Zur Freiheit, dass wir auch einander lieben können. Und jetzt erzähle ich wahrscheinlich damit den meisten nichts Neues. Die meisten, die hier sitzen, werden das schon gehört haben. Aber so ging es den Menschen in Galatien auch. Sie wussten das auch. Für sie war das auch nichts Neues. Sie hatten ein Problem. Und das führt Paulus in den Kapiteln vorher aus. Es haben sich nämlich ihr Lehren breit gemacht. Die Menschen in Galatien haben eine Gemeinde gegründet, und das durch Paulus und seine Mitarbeiter. Und irgendwann sind Paulus und seine Mitarbeiter abgereist. Und die Christen dort, die Gemeinde dort, bestand zum größten Teil aus Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund hatten. Und irgendwann wurde die Gemeinde immer größer, und es kamen auch Christen dazu, die von jüdischer Abstammung waren. Und diese Christen haben nun von den anderen Christen gefordert, dass sie sich doch auch an das Gesetz halten müssten, dass die Männer sich doch auch beschneiden lassen müssen. Und wir haben es eben in der Schriftlesung gehört, was das für Auswirkungen hatte. Und dem widerspricht Paulus ganz deutlich. Das Problem, was Paulus nämlich hier kritisiert, ist, dass die Christen zwar ja angefangen haben, ganz auf das Werk Jesu Christi zu vertrauen und mit der Zeit trotzdem immer wieder versucht haben, aus eigener Kraft ja bestimmte Gebote des Gesetzes einzuhalten und so ein gutes und frommes Leben aufzubauen. Und nicht nur das, sie haben es voneinander gefordert. Und Vers 15 drückt es ganz krass und drastisch aus, wie das aussah. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf, sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Die Gläubigen sind teilweise sehr lieblos miteinander umgegangen. Und dadurch haben sie mit Christus nichts mehr zu tun, sagt Paulus. Dadurch sind sie nicht mehr frei, sondern sind wieder Sklaven des Gesetzes. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Jemand wird aus dem Gefängnis entlassen und trotzdem kehrt er jeden Abend wieder in seine Zelle zurück, weil er denkt, das ist sein Ort, da gehört er hin. Und er kann mit der Freiheit, in der er jetzt leben soll, nichts mehr anfangen. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage, der sich die Christen in Galatien ausgesetzt gefühlt haben. ja, wie lebe ich denn eigentlich ein gutes, ein liebevolles Leben, wenn ich gar nicht mehr das Gesetz habe, was ich erfüllen soll? So ein Gesetz kann nämlich manches sehr vereinfachen. Ein Gesetz ist ganz klar. Es gibt schwarz und weiß. Es gibt richtig und falsch. Und du kannst ganz leicht feststellen, bin ich denn fromm oder bin ich nicht fromm? Und auch bei meinen Mitmenschen kann ich ganz leicht vorstellen, gut, schlecht. Und wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann war es genau das, was viele Gesetzeslehrer und Schriftgelehrten mit den Menschen gemacht haben. Sie haben gesagt, wie sie sich richtig zu verhalten haben und ob sie richtig oder falsch sind. Und sie haben sogar Jesus, dem Sohn Gottes, vorgeworfen, sich nicht genau genug an das Gesetz zu halten. Und dabei waren sie Sklaven des Gesetzes und waren nicht frei, einander zu lieben. Ich persönlich bin in einer Familie aufgewachsen, wo mir von klein auf der Glaube vermittelt wurde. Und ich bin Gott wirklich sehr, sehr dankbar und auch meinen Eltern. Ich habe mit ihnen gestern Abend noch darüber gesprochen, wie dankbar ich ihnen dafür bin. Denn ich konnte schon als kleines Kind die Geschichten aus der Bibel kennenlernen. Aber ich habe in meinem Umfeld auch immer wieder sehr früh mitbekommen, was richtig und was falsch ist. Und ich habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass ich dem Maßstab von dem, was richtig ist, nicht gerecht werde. Was ich leider auch erlebt habe, ist, wie Freunde und Menschen, die ich kenne, unter diesem Druck, der ihnen manchmal von ihrem Umfeld gemacht wurde, kaputt gegangen sind. Wie sie daran gescheitert sind und sich erst von der Gemeinde und dann von dem Glauben abgesagt haben. Weil ihnen zwar gepredigt wurde, du bist alleine durch den Glauben gerettet, du bist frei in Christus, und gleichzeitig wurde ihnen eine große Palette an Vorschriften auferlegt, wie sie sich denn zu verhalten hätten. Und wenn wir das mit den Galatern vergleichen, dann ist es so, als wenn ihnen gesagt wurde, du bist alleine durch den Glauben an Jesus Christus gerettet, aber du musst dich trotzdem beschneiden lassen. Und ja, ich glaube, das Schlimme daran ist, dass dabei oft das Ergebnis im Mittelpunkt steht. Das Ergebnis, ein gutes und frommes Leben zu führen, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber was problematisch ist, wenn der Weg dahin abgekürzt wird, wenn der Weg zu der Identität in Christus, die in Freiheit besteht, nicht in Geduld und in Liebe begleitet wird. Und ich möchte damit nicht einzelne Menschen oder Gemeinden irgendwie beschuldigen oder verurteilen. Es gibt genauso auch Beispiele aus meinem Leben, aus meinem Umfeld, wo Menschen wirklich in diese Freiheit in Christus geführt wurden. Und ich selbst habe es genauso erlebt, aus meinem Elternhaus und von wertvollen Glaubensgeschwistern, die mich immer wieder begleitet haben und hatten wirklich viel Geduld und Liebe auf meinem Glaubensweg mit mir. Aber ich habe auch das andere erlebt und beobachtet. Und deshalb sollten wir uns als Einzelne und auch als Gemeinde die Frage stellen, wie wir mit unseren Glaubensgeschwistern umgehen und wie wir uns gegenseitig oder miteinander auf diesem Glaubensweg unterstützen können. Ob wir das in Liebe tun oder ob wir fordern, dass unsere Geschwister aus eigener Kraft und Anstrengung ein gutes Christenleben führen sollen. Ob wir nämlich in unserer Identität, in der Freiheit in Christus leben, ist nämlich davon abhängig, wovon wir uns antreiben lassen. Und vielleicht kennt ihr diese bekannte Geschichte von den zwei Wölfen. Da sitzt ein Indianervater mit seinem Sohn am Lagerfeuer abends und möchte seinem Sohn etwas über das menschliche Herz beibringen. Und er sagt zu seinem Sohn, weißt du, in jedem von uns leben zwei Wölfe. Der eine ist böse und möchte uns auch zum Bösen verleiten und der andere ist gut und möchte uns zum Guten drängen. Und diese beiden Wölfe sind in einem ständigen Kampf miteinander. Der Sohn hört sich das an und schaut nachdenklich in die Flammen und fragt dann, welcher der beiden Wölfe gewinnt denn? Worauf der Vater ihm antwortet, der, den du fütterst. Und Paulus beschreibt eine sehr, sehr ähnliche Situation, einen Kampf in jedem Menschen von uns. Und bei Paulus besteht dieser Kampf zwischen dem Geist Gottes und der menschlichen Natur. Wie kann man das verstehen? Wenn ein Mensch sich Jesus Christus anvertraut und im Glauben an ihn wendet, dann empfängt er den Heiligen Geist, den Geist Gottes. Und Paulus schreibt das in Kapitel 4, Vers 6 wie folgt: Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Und dieser Geist, der kämpft nun gegen diese selbstsüchtige menschliche Natur, die vorher uns bestimmt hat. Jesus hat es seinen Jüngern so gesagt: Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch lehren und der wird euch alles lehren und euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist lebt in uns und erinnert uns an das, was Jesus gelehrt und vorgelebt hat. Und das widerspricht vollkommen unserer selbstsüchtigen menschlichen Natur. Und deshalb ist dieser Kampf in uns drin. Und da, wo unser Impuls vielleicht wäre, jemanden zu beschimpfen oder zu fluchen, der uns die Vorfahrt genommen hat, da sagt der Heilige Geist: Vergib ihm. Ich habe dir auch vergeben. Und da, wo du vielleicht denkst, demjenigen leihe ich nie wieder was aus. Letztes Mal hat er es mir auch nicht zurückgegeben. Da sagt der Heilige Geist in uns: Gib ihm noch mehr als das, worum er dich gebeten hat. Da, wo du denkst, boah, das, was der macht, ist so falsch, schäm dich. Da sagt der Heilige Geist vielleicht zu uns: Du Scheinheiliger, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers zu ziehen. Und das sind so ein paar Beispiele von Aussagen, die Jesus in der Bergpredigt seinen Jüngern gelehrt hat und an die uns der Heilige Geist in den Situationen erinnern möchte. Im Endeffekt wollen wir doch alle ein gutes und erfülltes Leben führen. Wir wollen es doch richtig machen. Wir wollen in Frieden und Liebe miteinander leben. Und trotzdem scheitern wir Menschen so oft daran. Paulus sagt, diese beiden, also der Geist Gottes und die menschliche Natur, ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Wir sind begrenzt darin, in unserer Fähigkeit zu lieben. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, den Geist Gottes, der uns beisteht und der uns daran erinnert, was Jesus gelehrt und vorgelebt hat. Und deshalb fordert Paulus die Gläubigen auf und sagt: Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen und richtet es nach ihm aus. Dann werdet ihr euren selbstsüchtigen Wünschen nicht mehr nachgeben. Vielleicht kennt ihr das aus so Comics, so ein kleines Engelchen und ein kleines Teufelchen, die immer wieder versuchen, die Figur auf ihre Seite zu ziehen. Und so ähnlich kann man sich das hier ja auch vorstellen, nur dass es einen großen Unterschied gibt. Und zwar kämpfen in dem gläubigen Menschen nicht zwei gleich starke Mächte gegeneinander. Der Geist Gottes, der in uns gegen die menschliche Natur kämpft, ist nämlich der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft, die stärker ist als der Tod und die Sünde. Und deshalb ist er auch allemal stärker als unsere Begrenztheit und unsere selbstsüchtigen Wünsche. Und wir sollen diesem Geist Raum geben in uns, ihn Herrn sein lassen. Ihm unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere selbstsüchtigen, unsere Natur, unsere Begrenzungen anvertrauen und ihn bitten, sich unsere anzunehmen und uns zu füllen und uns anzutreiben. Und dazu brauchen wir den ständigen Kontakt zu unserem himmlischen Vater, um das mit ihm zu besprechen. Denn unsere menschliche Natur ist nicht einfach weg, wenn der Geist Gottes in uns kommt. Wir werden nicht einfach ferngesteuert. Aber je mehr Raum wir ihm geben, desto mehr kann er in unserem Herzen wirken und desto weniger wird diese selbstsüchtigen Wünsche wirklich sich in Taten auswirken. Und das ist nicht immer einfach. In manchen Fällen braucht es wirklich Gebetskämpfe, ja, wirklich intensive Auseinandersetzungen damit, einen richtigen Kampf. Und da kann es helfen, und das möchte ich euch mitgeben, und aus eigener Erfahrung weiß ich das, das zusammenzumachen. Jemanden zu haben, dem ihr vertrauen könnt, dem ihr Rechenschaft abgeben könnt und der mit euch gemeinsam diese Kämpfe, die ihr manchmal erlebt, durchzustehen, gemeinsam vor Gott zu treten und ihn um seine Führung und seine Hilfe bitten. Und es ist dabei nicht wichtig, in erster Linie sich an bestimmte Gebote und Regeln zu halten, sondern dieser Kraft Gottes in uns Raum zu geben, die auch die Kraft hat zur Veränderung, uns von ihm verändern zu lassen. Und denn dann wird unser Leben gute Frucht bringen. Und darum geht es in den nächsten Versen. Denn wenn wir uns von der Kraft Gottes, von dem Heiligen Geist antreiben lassen, dann wird sich das in unserem Leben auswirken. Und auch bei den Auswirkungen stellt Paulus hier zwei Pole gegenüber. Einmal die Werke der menschlichen Natur oder des Fleisches und einmal den Geist Gottes und den Ertrag, die Frucht des Geistes Gottes. Und ja, Paulus leitet es so ein, es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Oder andere Übersetzungen sagen auch, was die Werke des Fleisches sind. Und wir haben ja schon grob definiert, dass es dabei um ja so eine Sorge um sich selbst geht, die ja zu Egoismus führt. Und im Folgenden beschreibt Paulus dann, welche konkreten Werke daraus folgen. Die Werke der menschlichen Natur sind grundsätzlich nämlich Verhaltensweisen, die uns und anderen schaden und uns in Probleme hineinführen. Und Paulus zählt hier auf: Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Das ist einiges. Und man kann diese Werke in drei Kategorien einteilen. Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit beschreiben einen schädlichen Umgang mit Sexualität. Damit meint Paulus jegliches sexuelles Verhalten, das einer treuen, verbindlichen Partnerschaft komplett widerspricht, das schmutzig und dreckig ist und das keiner Selbstbeherrschung untersteht. Dazu gehören Ehebruch, dazu gehören Prostitution, Pornografie. Und die nächsten Werke, Götzendienst und Zauberei, beschreiben den Bereich der Spiritualität. Es geht darum, sich anderen Mächten anzuvertrauen, darauf zu vertrauen, dass sie sogar wirken und Veränderungen in unserem Leben hervorbringen. Und da kann man mit Sicherheit den ganzen Bereich der Esoterik nennen, der davon betroffen ist. Und die dritte Kategorie, die Paulus am ausführlichsten beschreibt: Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Das ist die Kategorie, die das Leben in der Gemeinschaft beschreibt. Woraus Konflikte entstehen, wo man seine eigenen Bedürfnisse und Anschauungen höher sieht als die seines Gegenübers. Und das ist, glaube ich, auch nicht Zufall, dass Paulus hier die meisten Werke aufzählt, weil es, glaube ich, die alltäglichste Kategorie ist. Das, womit wir am meisten konfrontiert sind und am meisten herausgefordert sind. Denn wir sind ständig im Kontakt mit anderen Menschen und so schnell kann es zu Konflikten führen. Und auch wenn der Bereich der Sexualität und auch der geistliche Bereich sehr, sehr stark angefochten sind, ja, würde ich mal behaupten, dass der Bereich des Zwischenmenschlichen vielleicht das ist, wo wir am stärksten oft von unserer menschlichen Natur getrieben werden. Und ich würde sagen, gerade in Zeiten, wo es wirklich immer mehr polarisierend geht, da gibt es nur noch rechts, links, schwarz, weiß, richtig, falsch. Und oft wird mein Gegenüber dann vielleicht nur noch auf seine Ansichten und das, was er so denkt, reduziert und manchmal sogar als Feind gesehen. Und oft erschweren uns gerade die digitale Kommunikation, die ja in vielen Bereichen ein Segen ist, vielleicht das Ganze noch mehr, weil es besonders anfällig für Missverständnis ist. Bei allen drei Kategorien geht es darum, dass man sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse höher setzt als die des anderen. Und ich will nicht sagen, dass ja natürliche Bedürfnisse grundsätzlich schlecht sind. Worum es Paulus hier geht, ist um eine Pervertierung dieser menschlichen Bedürfnisse. Das, wo wir versuchen, egoistisch selbst oder auf Kosten anderer diese Bedürfnisse zu erfüllen, unabhängig von Gott. Für die Menschen, die sich ja von ihrer selbstsüchtigen menschlichen Natur leiten lassen, hat Paulus ein sehr hartes Urteil. Er sagt: Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes haben. Ein egoistisches Verhalten ist nämlich nicht mit dem Reich Gottes vereinbar. Es widerspricht diesem Reich komplett, weil es dort nämlich kein Leid mehr geben wird. Weil es der Ort ist, wo Gottes Liebe regiert, wo Gott präsent ist und komplett regiert. Und da hat Egoismus keinen Platz mehr. C.S. Lewis beschreibt es in seinem Buch Die große Scheidung so: Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, denen Gott sagen wird, dein Wille geschieht. Und das beschreibt es irgendwie ganz schön, was der Unterschied ist. Diejenigen, die ein egoistisches Leben geführt haben, die sind unabhängig von Gott. Denen zwingt Gott sich nicht auf. Und diejenigen, die sich dem Geist Gottes anvertraut haben und von ihm leiten lassen haben, die haben gesagt: Dein Wille geschehe, Gott. Und um die geht es auch, Paulus, wenn er von der Frucht des Geistes spricht, von dem, was der Ertrag ist, den der Geist Gottes in uns bewirkt. Und hier ist es wichtig: Vorher hat Paulus von den Werken, Plural, also Mehrzahl, gesprochen, die die menschliche Natur hervorbringt. Und jetzt spricht Paulus von der Frucht des Geistes, Einzahl. Es ist nämlich nicht konkrete Werke, sondern es ist eine Haltung. Es ist eine Haltung, die der Geist Gottes bewirkt. Und aus dieser Haltung folgen natürlich auch Taten. Aber es geht vielmehr um die Haltung, die der Geist Gottes bewirkt. Die Frucht des Geistes bringt nämlich hervor Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das sind so drei Dreiergruppen. Und ich werde hier jetzt nicht auf jede einzelne Eigenschaft der Frucht des Geistes eingehen. Aber was ich deutlich erkennen lässt, dass die Liebe hier allem voransteht. Und das bestätigt nochmal das, was Paulus zuvor schon gesagt hat und womit er sich auf die Lehren Jesu auch bezieht, dass die Liebe Gottes das die Liebe zu Gott und zu den Menschen das Wichtigste ist. Und ich würde mal sagen, dass die anderen Eigenschaften, die anderen Haltungen aus der Liebe herauswachsen. Und Paulus, und gerade weil Jesus gesagt hat, dass die Liebe das ganze Gesetz zusammenfasst, sagt Paulus hier auch, dass die Frucht des Geistes dem Gesetz überhaupt nicht widerspricht, nein, sie sogar erfüllt. Das Gesetz kann keine Frucht hervorbringen, sondern nur einzelne Werke. Der Geist Gottes aber bewirkt eine neue Haltung der Liebe. Und diese neue Haltung, diese Frucht des Geistes, die wird sich auf alle Bereiche in unserem Leben auswirken. Auch auf unsere Sexualität, auch auf das Geistliche, unseren Glauben und auch auf die Beziehungen zu anderen Menschen. Alle diese Bereiche, die doch so sehr angefochten sind und die Paulus hier auch aufgezählt hat. Ich möchte mit dem Vers 24 schließen. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Paulus kommt hier nochmal zurück zur Identität. Die Identität, die wir haben in Jesus Christus, der uns zur Freiheit beruft. Und wenn du zur Freiheit berufen bist, dann hast du deine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Und dann vertraust du dich dem Geist Gottes an. Der Geist, von dem du dich dann bestimmen lässt und der ein Leben bewirkt, was Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung hervorbringt. Unsere Identität bestimmt nämlich unseren Antrieb. Und unser Antrieb bestimmt das, was an Auswirkungen in unserem Leben sichtbar wird. Und das wirkt sich wirklich auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Und daran wird man uns auch erkennen. Im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 35, sagt Jesus zu seinen Jüngern: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und ein Leben in Freiheit befähigt uns genau dazu. Und daran werden die Menschen uns erkennen. Das ist das, was uns Christen ausmacht. Und ich glaube, der Predigttext kann uns sehr gut herausfordern, dazu uns selbst zu prüfen. Jeder einzelne von uns, dass wir uns selbst prüfen, aber auch, dass wir uns als Gemeinde prüfen, ob wir wirklich in dieser Freiheit leben, uns von Gottes Geist leiten und führen lassen und ob unser Leben die Frucht des Geistes hervorbringt oder ob wir uns immer noch von unserer menschlichen, selbstsüchtigen Natur bestimmen lassen. Dann können wir umkehren. Dann können wir uns damit neu an Jesus Christus wenden und sagen: Hey, ich möchte mich von deinem Geist füllen lassen, nicht von meiner menschlichen Natur. Die lege ich dir zu Füßen. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille, so circa eine Minute, wo wir selbst uns prüfen können in der Stille. Amen. Gott segne uns dabei.